Der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis und herzlich willkommen zur 30. Folge des FTS-Cast. Unglaublich, das ist ja fast ein Jubiläum sozusagen. Und zu diesem ganz besonderen Anlass gibt es auch ein ganz besonderes Thema, das ausnahmsweise sich mal nicht auf das Unileben per se, sondern auf einen anderen Aspekt bezieht, aber auch Teil unseres Alltags ist oder zumindest sein sollte. Für mich ist es jedenfalls eine sehr persönliche Folge. Heute geht es um Mundhygiene und dazu habe ich einen alten, fast verlorenen Freund aus meiner Schulzeit in München eingeladen. Arndt Wolf. Hi, herzlich willkommen.
Hey, freut mich, dass ich hier sein darf. Danke, Demi.
Damn, Arndt, mir fällt ja eigentlich gerade auf, das ist eigentlich schon unser zweiter Podcast. Wir hatten ja mal in der Schule beim P-Seminar einen Podcast über Eiszeit und Biergarten zusammen gemacht.
Das war damals aber definitiv weniger professionell, als du das jetzt machst. Und ja, war eine sehr interessante Amateurerfahrung, aber ja, ich kann mich sehr gut erinnern.
Das war wahrscheinlich das Foreshadowing für die heutige Folge jetzt damals.
Genau. So ist es.
Also zwischen 2011 und 2016 waren wir zusammen am Adolf-Weber-Gymnasium in München und wir haben eigentlich seitdem keinen Kontakt mehr gehabt, bis wir jetzt ja Mitte Dezember über Computerspiele und soziale Medien uns wieder vernetzt haben, was mich sehr überrascht hat und auch sehr gefreut hat seitdem.
Ja, gleichfalls. Ich meine, es war sogar am 23., Tag vor Weihnachten, wo ich dir einfach geschrieben habe, hey, bist du da, hättest du Lust, dass wir zusammen eine Runde zocken? Und dann im Endeffekt, haben wir 6 Stunden, glaube ich, geredet. Und das war ja eigentlich schon selber ein kleiner Podcast.
Oder 6-Folgen-Podcast eigentlich.
Genau.
Ja, das war unglaublich. Ich habe es auch nicht erwartet, dass wir damals so lange geredet hätten. Auf jeden Fall, Arndt ist auch zweisprachig, Deutsch-Russisch, spricht auch noch Englisch und Französisch und macht zurzeit eine Ausbildung bei der Kinderzahnarztpraxis Kinderlächeln in München und ist heute unser Experte auf diesem Gebiet. Arndt, erzähl uns doch mal, was ist Kinderzahnmedizin und wie sollen wir uns deinen Alltag vorstellen?
Also ganz grundsätzlich kann ich sagen, oder fange ich mal da an, wenn unsere kleinen Patienten zu uns in die Praxis reinkommen, zum ersten Mal. Die kommen erstmal an, die schauen sich alles an, die sind natürlich ein bisschen verunsichert in der Regel, wissen nicht, was auf sie zukommt. Arztbesuche haben sie vielleicht schon in der Vergangenheit mit negativen Emotionen assoziiert und schauen sich das Ganze erstmal an. Dementsprechend ist bei uns auch alles sehr bunt gestaltet. Also wir haben keine weißen Wände und weiße oder blaue Oberteile, das ist bei uns ein No-Go. Bei uns ist alles sehr, sehr bunt und sehr kindergerecht. Also wir haben viele, viele Tiere an den Wänden hängen und haben einen, ja, ich sag mal, interessanteren Raum, also Behandlungsraum, als jetzt bei einem erwachsenen Zahnarzt. Nachdem die Kleinen angekommen sind, müssen wir erstmal mit den Eltern, ich sag mal, das offizielle, das rechtliche Regeln. Also es gibt einmal einen Fragebogen zur Anamnese, also zur Krankenvorgeschichte, ob schon irgendwas bekannt ist, ob vielleicht bei einem anderen Zahnarzt schon Karies gesichtet wurde und oder was für Allergien zum Beispiel bestehen, weil wir auch teilweise Latexhandschuhe verwenden und das ist wie beim erwachsenen Zahnarzt auch, da muss man einfach darauf achten, dass die Person, die behandelt wird oder damit angefasst wird, halt nicht allergisch drauf ist. Ist ja logisch. Genau, als nächstes haben wir erstmal ein Gespräch mit den Eltern. Denn das größte Problem bei der Kinderzahnheilkunde ist tatsächlich, dass die Eltern nicht immer Bescheid wissen, was denn der beste Move ist, sage ich jetzt mal. Ganz simples Beispiel, Zahnseide. Die meisten Eltern, das kann ich mit Bestimmtheit sagen, die zu uns in die Praxis, das erste Mal in die Praxis kommen, benutzen keine Zahnseide bei ihren Kindern, weil es nervt, weil die Kinder nicht Zähne putzen wollen, weil das anstrengend ist, weil sie es selber vielleicht nie gelernt haben. Und das ist aber sehr, sehr schlecht bzw. sehr kontraproduktiv für die Mundhygiene, weil die Zahnseide ein essentieller Bestandteil von jedem Zähneputzen ist. Jetzt meine ich, dass diese Zahl stimmt. Zwischen 30% und 50% der Zahnoberfläche ist der Zahnzwischenraum. Der wird nicht mitgeputzt, wenn man keine Zahnseide verwendet.
Jetzt muss ich mal provokativ rückfragen. Arndt, benutzt du Zahnseide?
Ich benutze Zahnseide und mittlerweile genieße ich es auch. Also früher war ich genauso. Ich meine, ich habe, ich sag mal, was die Mundhygiene angeht, das große Glück, dass meine Eltern beide Zahnärzte sind. Und meine Mutter eben eine Zahnärztin für Kinderzahnheilkunde. Das heißt, ich habe von klein auf natürlich immer das korrekte Zähneputzen gelernt, war aber trotzdem ein kleines, stures Kind manchmal und hatte darauf keine Lust. Das heißt, wenn es nicht kontrolliert wurde als Kind, dann habe ich es auch seltener gemacht. Das hat sich mit den Jahren aber verändert, weil es auch einfach, also mal ein ganz, ganz simpler Grund, warum man Zahnseide benutzen sollte, es fühlt sich super an. Es ist ein richtig gutes Gefühl, wenn die Zähne echt sauber sind und da nichts zwischen den Zähnen hängt. Ja, und ein anderer guter Grund, ganz für mich ganz persönlich, ist, dass man weniger Mundgeruch hat, weil natürlich das Essen, was da zwischen den Zähnen hängt, auch fermentiert und unangenehme Gerüche abgibt.
Mhm. Wie oft sollte man das denn machen? Wie oft sollte man Zahnseide nutzen?
Grundsätzlich sky's the limit, aber einmal am Tag ist einmal am Tag ist die Regel. Also abends vor dem Zähneputzen sollte man die Zahnseide benutzen, weil du musst dir vorstellen, wenn Essen zwischen den Zähnen hängt und du drüber putzt mit der Zahnbürste, dann gibt es einen Bereich, der mag relativ klein sein, aber der ist trotzdem da, der nicht mit von der Zahnbürste mitgeputzt wird, wenn davor nicht Zahnseide benutzt wurde. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich nicht gut für die Kariesentwicklung ist, wenn du zwischen den Zähnen Essensreste hast, die halt zu Säure umgewandelt werden können von den Bakterien in deinem Mund. Ja, aber einmal vor dem Zähneputzen abends ist die Regel.
Okay, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber erzähl uns doch mal weiter von deinem Alltag. Also es kommt die Anamnese und da redet ihr mit deinen Eltern über, wie das Zahnputzverhalten der Kinder ist. Genau. Wie geht es dann weiter?
Wichtig ist auch noch, was die Kinder essen und trinken. Es gibt diesen Mythos, dass, also mein Kind trinkt nie irgendwelche Cola oder Fanta oder sonstiges, aber ein bisschen verdünnten Apfelsaft. Ist leider den Bakterien im Mund egal, ob das verdünnt ist oder nicht. Das ist trotzdem Zucker und es ist trotzdem Säure. Das heißt, den Zähnen tut es nicht gut, auch wenn es verdünnt ist. Plus man gewöhnt seinem Kind halt an, dass sowas normal ist. Und das ist für die, ja, aus zahnmedizinischer Sicht kontraproduktiv. Nachdem das besprochen ist, wird einfach in den Mund reingeschaut. Das heißt, es wird eine sogenannte eingehende Untersuchung gemacht und es wird festgestellt, wie der Zahnstatus im Mund ist. Also wie viele Zähne erstmal durchgebrochen sind, ob die noch im Durchbruch sind oder ganz da sind. Es gibt 20 Milchzähne, die kommen zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem dritten, vierten Lebensjahr. Das ist aber sehr variabel. Also diese standardisierten schulmedizinischen Zeiten, wann der Zahndurchbruch erfolgt, die sind nicht auf die Realität ganz genau 1:1 übertragbar. Es gibt Kinder, die sind absolute Frühzahner. Die haben mit 2 Jahren komplettes Gebiss, was schön für die ist, weil dann können sie früher kauen. Das ist nicht verkehrt, also daran ist nichts schlimm. Unpraktischer ist es, wenn zum Beispiel ein Zahn nicht angelegt ist. Also wenn der Zahnkeim im Knochen gar nicht vorhanden ist. Oh. Das ist dann genetisch bedingt und führt im Endeffekt halt dazu, dass an dieser Stelle kein Milchzahn zuerst oder wenn es ein bleibender Zahn ist, kein bleibender Zahn kommt und kann dann zu kieferorthopädischen Problemen führen. Dass man dann vielleicht später eine Spange braucht oder es muss eine Zahnreihe vorgezogen werden. Also es gibt da schon einige Komplikationen, wenn Zähne fehlen. Grundsätzlich ist es aber erstmal kein Problem. Und auch eine häufige Frage von den Eltern ist, ja, können wir denn da jetzt was machen bei Ihnen? Nein, wir sind für die Karies-Therapie zuständig und für die Aufklärung der Eltern. Das, was die Eltern da fragen oder auch schiefe Zähne, das behandelt alles später der Kieferorthopäde. Es gibt Fällen, in denen das ab dem 9. Lebensjahr empfohlen ist, 9., 10. Lebensjahr, dass man sich da mal vorstellt. Ganz selten ist das auch früher sinnvoll und notwendig, aber ja.
Wie alt sind denn die Kinder, die bei euch in die Praxis kommen, so im Schnitt vielleicht?
Wir haben ganz häufig auch wirklich 6 Monate alte Kinder.
Ah.
Die Eltern rufen an und fragen, also ich bin auch unter anderem teilweise am Telefon und mache Termine mit den Patienten aus. Und da kommt halt die Frage ab, wann sollte man denn zum Zahnarzt gehen mit seinem Kind? Ab dem ersten Zahn. Und der erste Zahn ist eben ab dem 6. Monat zu erwarten. Sinnvoll ist es eben wegen der Aufklärung, damit die Eltern gleich von Anfang an Bescheid wissen. Genau, aber um deine Frage noch vollständig zu beantworten. Unser Maximum liegt so bei zwischen 13 und 15. Die Kinder, die älter sind, die können und sollen auch schon zum Erwachsenenzahnarzt gehen. Beziehungsweise es sind dann ja schon Jugendliche, es sind ja keine Kinder mehr. Hintergrund da ist erstens wir haben Liegen. Also wir haben keine klassischen Stühle, die man hoch und runter fahren kann, sondern wir haben Liegen. Das hat einmal einen psychologischen Hintergrund. Andererseits ist es für das Kind auch wirklich einfacher. Es kann da liegen, wir haben oben einen Fernseher, da läuft dann irgendein Cartoon und die Kinder sind abgelenkt und wir können schnell in den Mund schauen oder ein Röntgenbild machen, wenn es notwendig ist.
Können ja nicht Erwachsenen-Zahnarztpraxen auch so aussehen? Sorry, aber das würde mir auch sehr viel Stress wegnehmen, wenn alles so schön eingerichtet ist wie bei euch. Also so, wie ich es mir zumindest vorstelle. Ich war einmal da bei euch vor Jahren, aber wahrscheinlich sieht es mittlerweile anders aus.
Ja, Tatsache, wir haben vor einem Jahr renoviert. Ich gehe mal davon aus, dass das beziehungsweise ich ziehe die Erfahrung von meinem Vater, dass das einfach eine Sache der Professionalität ist.
Mhm.
Also man wirkt professioneller, wenn es ein steriler, ich sag mal, weniger lebendiger Raum ist, Arztraum ist. Also das hat einfach auch, denke ich, was damit zu tun, dass man halt nicht unnötig viel...
Mir würde das ist so angsteinflößend immer, diese Zahnarztpraxenerfahrungen. So, oh, weißt du, ich weiß nicht, ob du The Witcher kennst.
Ja, natürlich. Natürlich kenne ich The Witcher.
Es gibt so ein Meme, da geht jemand zum Zahnarzt und der Zahnarzt fragt ihn so, ja, ich sehe aber, ihr Zahnfleisch blutet. Ich gehe davon aus, sie benutzen keine Zahnseide. Und dann sieht man so das Bild von der ersten Folge der ersten Staffel, wo Geralt einen so voll durchs Gesicht mit dem Schwert rammt. So der Zahnarzt vor 10 Minuten, eher literally.
Nice.
Ja, man hat halt Angst vor Zahnärzten.
Klar. Ich denke, dass es was mit der Professionalität der Zahnärzte zu tun hat. Und mit der Tatsache, dass sie sich halt nach außen hin sehr... ja, typisch Arzt, steril, ordentlich geben möchten. Und da ist halt Weiß grundsätzlich ja auch historisch gesehen eine sinnvolle Farbe, weil man eben Unreinheiten sehr gut auf Weiß erkennt.
Mhm.
Und ich gehe davon aus, dass das einfach diese Kombination ist aus einmal Arzt als Autoritätsperson und dann eben der Reinheitsaspekt, der da auch stark beachtet wird, was natürlich den Kindern bei uns komplett egal ist, den Eltern natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass die Eltern auch bei uns sehen, dass alles picobello ist und ja, seit Corona wahrscheinlich noch viel mehr, weil ja. Corona hat einiges verändert, wenn auch nicht zum Schlechten. Also, und
zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel das Lüften. Also es wird nach jedem Patienten gelüftet. Das ist ganz klar, weil natürlich die Patienten an sich keine Maske tragen, wenn sie bei uns sind oder wenn sie liegen zumindest. Der nächste Aspekt ist einfach das Bewusstsein für die Hygiene allgemein. Was soll das heißen? Zum Beispiel Hände desinfizieren ist quasi, das war davor natürlich auch schon gang und gäbe, aber ist jetzt einfach nochmal ist ein Stück weit angehoben, weil du einfach omnipräsent die Pandemie im Kopf hast. Du trägst den ganzen Tag eine FFP2-Maske. Das ist auch eine interessante Änderung, an die man sich erstmal gewöhnen musste, aber mittlerweile ist das halb so wild. Und Sachen wie Stifte müssen desinfiziert werden. Gut, das ist, ja, das war davor nicht so ein großes Thema, hat man vielleicht mal ab und zu gemacht. Aber die Kinder spielen zum Beispiel auch im Wartezimmer. Da muss auch alles desinfiziert werden, Stühle werden desinfiziert. Handgriffe, nicht Handgriffe, sondern
Türklinken.
Türklinken. Ja. Türklinken. Genau. Und aber apropos Handgriff bzw. der Handschlag, das Begrüßen, das hat sich auch geändert, weil man gibt sich nicht mehr die Hand. Zumindest bei uns nicht. Wobei ich auch bei persönlichen Arztbesuchen mitbekommen habe, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist durch Corona. Mhm.
Meine Verständnisfrage, was genau ist Karies?
Karies ist ein Prozess. Also es wurde uns vielleicht als Kindern oder mir zumindest in Comics oder Zeichentrickfilmen so beigebracht, dass da Karies und Baktus sind und die sind, die greifen die Zähne an. Aber was das überhaupt eigentlich heißt, du musst es dir so vorstellen. Im Mund sind sehr, sehr viele Bakterien.
Oh Gott.
Natürlich überall auf unserer Haut, aber auch im Mund. Wir haben eine Mundflora, eine bakterielle Mundflora. Diese Mundflora möchte essen, weil sie möchte überleben. Ganz logisch. Am liebsten hat sie sehr, sehr klebriges, zuckriges Material, dass sie, also die Bakterien fressen das sozusagen auf, verwerten das, verstoffwechseln das. Und das Abfallprodukt ist Säure. Sagen wir jetzt vereinfacht einfach mal Säure. Und durch diese Säure wird dein Zahnschmelz angegriffen. Also die Zahnhartsubstanz, die quasi, die man sieht. Wenn die angegriffen wird, über Nacht, sage ich jetzt mal, weil du einmal Zähneputzen vergessen hast, dann ist das doof, aber es ist nicht ganz so schlimm, weil dein Speichel zum Beispiel remineralisiert deine Zähne. Das Fluorid in der Zahnpasta remineralisiert deine Zähne. Wenn das aber häufig passiert, wenn du keine Zahnseide benutzt, wenn du viele süße Sachen isst und trinkst, dann haben die Bakterien eben, also dieser Faktor Nahrung plus Zeit, gibt den Bakterien die Möglichkeit, sehr viel Säure zu produzieren, deine Zähne sehr stark anzugreifen und das ist dann die Karies. Mhm. Also dieser ganze Prozess, das Endprodukt, das nennt man eigentlich nicht Karies, das ist eigentlich einfach nur ein Schmelzdefekt oder beziehungsweise ein erodierter, weggeätzter Zahn, also Zahnhartsubstanz. Beziehungsweise es gibt verschiedene Schichten des Zahns. Und wenn diese Schicht eben, wenn die oberste Schicht, die Zahnhartsubstanz, dann die zweite Schicht des Dentin abgetragen sind, dann sind wir beim Nerven, bei der Pulpa und der Nerv fliegt frei, wenn es soweit gekommen ist. Und dann hat man Zahnschmerzen. Also das ist der Hintergrund von Zahnschmerzen. Du hast in jedem Zahn einen Nerv und wenn der frei liegt und da irgendwelche äußerlichen Einflüsse, Hitze, Kälte, Wasser, Luft drankommen, dann tut's weh.
Mhm. Heißt das jetzt aber eigentlich, dass wir überhaupt gar keinen Zucker essen sollten, weil jede Form von Zuckereinnahme fördert die Erosion des Zahnes?
Das stimmt grundsätzlich. Die Frage ist, möchtest du eigentlich Zucker zu dir nehmen? Ist es denn wirklich gesund für deinen Körper allgemein? Und ich denke, mit dieser Grundeinstellung, mit diesem Mindset sollte da jeder rangehen. Du kannst natürlich Zucker zu dir nehmen. Also ich sag mal, selbst wenn du eine perfekte Ernährung hast, im Sinne von gesund für deinen Körper und du ab und zu mal einen Snickers isst, weil du einfach Snickers liebst und du halt Schokolade. Nicht mehr verzichten kannst. Schokolade, genau, Gummibärchen, was auch immer deine Sünde ist, dann ist es halt wichtig, dass du schnellstmöglich danach Zähne putzt. Weil wenn du war eben auch vorhin der im Kariesprozess, in der Entstehung ein wichtiger Faktor, die Zeit. Wenn du die Zeit so kurz wie möglich halten kannst zwischen Zunahme von Zucker und Zähneputzen, dann gibst du den Bakterien gar nicht die Möglichkeit, deinen Schmelz zu zerstören oder anzugreifen. Mhm. Also jedem das Seine, es ist natürlich besser weniger. Aber solange man gewissenhaft Zähne putzt, ist das grundsätzlich kein Problem.
Gibt es sowas wie zu viel Zähneputzen?
Ja, speziell. Es gibt da verschiedene Punkte, die man ansprechen kann. Zum einen, wenn du zu stark Zähne putzt.
Also was bedeutet zu viel, stark?
Wenn du zu stark aufdrückst.
Aha.
Dann ist die Gefahr, dass du deinen Zahnschmelz angreifst oder Zahnhartsubstanz abträgst, ist relativ gering. Also das ist nicht das größte Problem, weil du benutzt ja Zahnseide, also das wird auch Zahnpasta, also das wird durchs Fluorid auch wieder remineralisiert, aber dein Zahnfleisch leidet sehr darunter. Und du beschädigst es halt. Das ist so, wie wenn du 2 Stunden lang mit einer Zahnbürste auf deiner, sagen wir mal, auf deinem Unterarm, untere Seite von deinem Unterarm, rumschoben würdest. Das würde dann auch irgendwann bluten, weil du halt einfach ja, die Hautschichten abgetragen hast. Und im Mund hast du natürlich eine sehr empfindliche und, ja, ich möchte fast sagen, sanftes Gewebe, Zahnfleisch. Sanfte Fleisch, genau. Und das tut dem nicht gut. Mhm. Aber an sich mehr als 3-mal täglich, also das übliche morgens, mittags, abends, schafft sowieso fast keiner von dem her. Und vom Zeitfaktor her, also ich putze auch tatsächlich, weil ich einfach mir keine Zeit stelle, sondern so lange putze, bis es sauber ist. Ich putze so wahrscheinlich um die 5 Minuten und es ist bei mir alles in Ordnung. Mhm. Mhm. Vielleicht können wir da auch nochmal eingehen auf die Handzahnbürste versus die elektrische Zahnbürste, ja, oder Schallzahnbürste. Was benutzt denn du für eine Zahnbürste?
Ich habe so eine Bambuszahnbürste, weil ich ganz der Öko bin.
Ja.
Und die hat auch so ein Profil. Das heißt, nicht jeder Borsten ist gleich hoch und manche sind auch so angewinkelt. Mhm. Und die benutze ich für so, sage ich mal, vielleicht so 2-3 Wochen und danach breche ich den Kopf ab. Und der Kopf kommt dann in den Restmüll und der ganze Stiel, den kann man in den Biomüll werfen.
Bricht er von alleine ab oder machst du das manuell?
Ich breche ihn ab. Gewalt.
Und 2-3 Wochen, wieso ist das dein Rhythmus?
Weil ich finde, nach 2-3 Wochen, erstens verlieren die Borsten ihre Härte, Stärke und sie gehen auch so auseinander.
Das stimmt, das ist aber nach 2-3 Wochen dann eher dem geschuldet, dass du zu stark putzt.
Ah, echt?
Ja, in der Regel schon. Also so ein Bürstenkopf, ich weiß natürlich jetzt nicht, was das für eine Bürste ist. Mhm. Und habe sie auch selber nicht ausprobiert, weil das ist sowieso immer, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, die Industrie, die dahinter steckt, hinter den ganzen Zahnpflegeprodukten, die hat auch eine Agenda, das ist klar. aber ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass du jetzt nicht eine Zahnbürste benutzt, die nach 2-3 Wochen den Geist aufgibt. Das wäre sehr komisch. Sehr komisch. Also ich lade dich einfach dazu ein, dass du mal versuchst, ein bisschen darauf zu achten, weniger stark auf deine Zähne und dein Zahnfleisch aufzudrücken. Mhm. Und vielleicht schaust du mal, ob das irgendeinen Unterschied macht und kannst es mir dann berichten.
Mache ich sehr gerne, ja. Ich hatte jetzt vor, jetzt wahrscheinlich heute oder morgen, auch eine neue Zahnbürste anzufangen. Dann kann ich dir ja gerne davon berichten. Okay, aber wie weiß ich denn dann, was zu hart ist? Oder was? Wie drücke ich auf? Wie drücke ich richtig? Wie kürze ich meine Zähne richtig?
da gibt es verschiedene Techniken, die sind aber über einen Audio-Podcast sehr schwer zu vermitteln.
Hm. Wir könnten dich einladen für ein Video mal nach Germersheim.
Das würde mich sehr freuen. Wobei ich sagen muss, dass dieses Thema mich persönlich vor allem in Betracht auf die Kinderzahnheilkunde nicht sehr stark interessiert. Mhm. Da bin ich vielleicht ein Außenseiter. Aber ich vertrete die Philosophie, am besten du putzt deinem Kind überhaupt die Zähne, bevor du es langweilst und überlastest mit irgendwelchen Techniken, die komisch heißen, die irgendwie, also das ist, ich glaube, es ist nicht so zielführend, das grundsätzlich bei Kindern jetzt speziell anzuwenden. Als Erwachsener ist es was anderes, wenn man da Interesse hat oder Probleme hat, dann kann man sich da von seiner Zahnärztin beraten lassen. Und das würde ich auch empfehlen, bevor ich jetzt hier irgendwas übers Gesprochene vermittle, am besten vor Ort dann in der Praxis erklären lassen, was es da gibt. Aber ja, es gibt verschiedene Techniken, gibt verschiedene Ansätze. Und jetzt für dich ganz speziell persönlich, vielleicht fangen wir mal so an. Wo putzt du denn Zähne? Wie läuft das denn ab? Vielleicht kannst du mir das mal erklären.
Okay, also ich habe tatsächlich auch seit einem Jahr angefangen, Zahnseide zu benutzen.
Löblich, sehr gut.
Ja, Löblich. Da ist meine Freundin nicht ganz unschuldig für.
Danke ich ihr sehr.
Wir haben zusammen angefangen. Und genau, also wir putzen vormittags und also morgens nach dem Frühstücken und dann abends vor dem Schlafengehen unsere Zähne. Mittags haben wir eben keine Zeit dafür. Studium, Arbeit, was auch immer, kann man halt nicht machen. Und genau, wo hast du gefragt? Also im Bad?
ich meinte speziell wo im Mund. Also wie putzt du deine Zähne?
Also erst Zahnseide und dann tue ich so ein bisschen Zahnpasta drauf. Und dann.
Wie viel ungefähr?
Wahrscheinlich viel zu viel.
Okay, ja gut. Ist im Endeffekt dann quasi nur Verschwendung, aber du tust dir nichts Schlechtes dadurch. So, okay. Das ist schon mal wichtig zu erwähnen.
Ja, ich mag den Schaum, weißt du? Ich bin so ein Schaumtyp. Verstehe ich.
Das ist vollkommen nachvollziehbar.
Anyway, ich tue halt wahrscheinlich viel zu viel Zahnpasta drauf und dann, ich fange erstmal so unten links an immer, denke ich. Ich fange immer unten links an und dann mache ich halt so die Außenflächen und dann die Kauflächen und dann die Innenflächen und dann gehe ich oben. Und dann mache ich so oben links Außenflächen, Kauflächen, Innenflächen und dann gehe ich hier oben rechts, außen, Kau und so weiter, genau.
Aber das ist schon mal super. Also du hast schon mal ein System, wie du dran gehst, weil gerade bei Kindern, die halt darauf nicht achten, weil sie es nicht wollen, weil es halt nicht interessant ist. Das ist halt eine
langweilige Technik.
Eine Sache, die du jeden Tag wiederholen musst, die dir aber nicht sichtlich sofort irgendeinen Vorteil bietet. Der Vorteil kommt halt davon, dass du weder Schmerzen hast, noch Geld zahlen musst, noch Operationen bzw. Behandlungen hinter dir haben musst. So, das ist, aber das versteht man als Kind natürlich nicht. Mm. Als Erwachsener ist es aber sehr gut, wenn man sich so ein Schema macht. Einfach nur für sich selber. Ob das jetzt so ist, wie du es machst, oder ob dann erst alle Außenflächen, dann alle Innenflächen und so, ist vollkommen egal. Hauptsache, du gehst überall drüber. Und du kannst es eigentlich auch, ich sage jetzt mal, ja, das ist eine Milchmädchenrechnung, aber du kannst es auch überprüfen, indem du mit der Zunge drüber gehst. Sind die Zähne glatt, dann sind sie sehr wahrscheinlich ganz okay bis gut geputzt. Sind sie komisch, rau, nicht glatt? Also ich denke, jeder weiß oder jeder hoffentlich weiß, was mit diesem Glattsein gemeint ist. Dann hast du es richtig gemacht, genau. Außerdem empfehle ich auch noch, bei Erwachsenen zumindest, die Zunge mit zu putzen und den Gaumen. Manche haben dann ein Problem mit dem Würgereflex, aber deine Zunge ist auch und dein Gaumen sind auch Flächen in deinem Mund, wo Bakterien hausen. Und wenn man die bereinigt, dann hilft das auf jeden Fall, was die Mundhygiene angeht. Wenn du ganz wild bist, kannst du auch noch die Backen von der Innenseite mitmachen. Aber da musst du wirklich aufpassen, dass es nicht wehtut. So, das ist schon wichtig, dass du nicht zu fest mit drauf gehst, wenn man ganz penibel ist. Aber grundsätzlich reicht es natürlich, wenn man sich die Zähne ganz normal putzt und die Zahnseide und Zahnpasta verwendet.
Bist du ein Fan von Mundspülung?
Nein. Warum? Mundspülung ist einfach nur ein Kaugummi in flüssiger Form. Das hilft dir nicht bei der Kariesprävention. Das tötet, also wenn du jetzt mit Wasserstoffperoxid oder mit reinem Alkohol Mundspülung betreibst, dann tötet das ja Bakterien ab. Aber die Mundspülung, die du handelsüblich bekommst, vor allem wo halt 0% Alkohol draufsteht, die ist halt einfach, wie gesagt, ein flüssiger Kaugummi. Du riechst danach theoretisch besser aus dem Mund, aber für die eigentliche Mundhygiene hilft nur manuelles Putzen. Also diese Tätigkeit, dieses Schrubben, diesen Schmutz, diesen Dreck, die Bakterien vom Zahn runterholen, ist das Einzige, was wirklich gegen Karies hilft.
Und du meintest ja vorhin diese Diskussion zwischen elektrischer Zahnbürste gegen analoger Zahnbürste.
Genau.
was meintest du dazu? Was ist so da die Debatte?
Also, was wir empfehlen, ist tatsächlich ab dem ersten Zahn eine elektrische Zahnbürste zu verwenden. Überleg mal, was ist der einzige Unterschied zu einer analogen, zu einer Handzahnbürste? versus zur elektrischen, wenn du sie ab dem ersten Zahn benutzt. Oder es gibt sogar zwei Unterschiede. Es gibt zwei große Faktoren, die da quasi eine Rolle spielen.
Na, also ich denke mal, es ist ja ganz offensichtlich, dass die elektrische sich halt mehr bewegt. Das heißt, du schrubbst mehr.
Mhm. Ja, genau.
Das zweite jetzt, weiß ich jetzt nicht, fällt mir nicht spontan ein.
Das zweite ist, du gewöhnst es dir einfach früher an.
Ah ja.
Wenn du als Baby, seitdem du ein Baby bist, eine elektrische Zahnbürste benutzt, dann wird eine Handzahnbürste für dich komisch, ungewohnt und unnatürlich sein. Was für aus zahnmedizinischer Sicht hilfreich ist, weil du eben, wie du schon komplett richtig gesagt hast, kriegst einfach mehr Dreck weg. Mhm. Die Tatsache, dass das elektrisch ist und besser ist, kann man sich quasi gleichstellen mit, du benutzt ja auch kein Feuerholz, um dir dein Teewasser warm zu machen, sondern du benutzt einen Wasserkocher. Also es ist einfach eine technische Verbesserung.
Okay.
Zu dem analogen manuellen, was du machst. Und dann gibt es natürlich noch die Unterscheidung zwischen einer Schallzahnbürste und einer rotierenden Zahnbürste.
Was ist das?
Oral-B ist bekannt für seine rotierenden Zahnbürsten und Sony Philips ist bekannt für die Schallzahnbürsten. Ohne in zu großes Detail zu gehen, es ist eigentlich egal, was du verwendest. Hauptsache, du magst es. Ich persönlich bin ein Schallzahnbürsten-Fan. Ich bin zwar mit Oral-B aufgewachsen, habe dann irgendwann eine Philips bekommen und mag sie einfach. Es gefällt mir einfach. Oral-B wirbt damit, dass durch den kleinen Kopf eine bessere, ja, der Zahn gesamtheitlicher quasi geputzt werden kann. Mag sein, aber dafür musst du auch wirklich den ganzen Zahn bewusst putzen und das machen halt die wenigsten. Also es ist eine Seltenheit, dass das wirklich jemand so durchzieht, dass das einen nennenswerten Unterschied macht. Im Endeffekt, quasi als Faustregel, kann man sich merken, elektrische Zahnbürsten sind besser als manuell zu putzen und Zahnseide ist der absolute King in den Zwischenräumen.
Zahnseide ist so der God.
Ja, absolut. Man muss es immer wieder predigen. Du hast, glaube ich, auch am Anfang, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du gesagt, jedes Mal, wenn man zum Zahnarzt geht, dann kommt diese Frage, benutzen Sie denn Zahnseide? Und diese Frage ist ja nicht umsonst und auch nicht, um irgendjemanden auf den Schlips zu treten, sondern weil es halt wichtig ist, weil es halt wirklich viel, viel, viele Probleme beseitigen kann. Oder beziehungsweise vorbeugen kann. Das haben wir bei den Kindern vor allem, weil die Kinder oder die Eltern keine Lust, wie gesagt, denken, es ist zu anstrengend, es hat irgendwie zweimal nicht funktioniert, jetzt wollen sie es nicht weiter versuchen, sie wollen ihr Kind nicht quälen. Listen, du quälst dein Kind, wenn es eine Behandlung braucht. Das ist Quälen. Mhm. Und Eltern allgemein müssen sich ihrer Verantwortung auch bei der Mundhygiene bewusst sein. Das sage ich ganz deutlich, weil sie es meistens nicht sind. Sie sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind einen sauberen Mund hat. Nicht der Zahnarzt, nicht das Kind, die Eltern. Die Kinder können das noch nicht. Und auch rein schon die motorischen Fähigkeiten, um sich richtig die Zähne zu putzen, bilden sich ungefähr um das 9. Lebensjahr aus. Die Disziplin ist nochmal was ganz anderes. Also du musst dir einfach bewusst sein als Elternteil, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass dein Kind nicht behandelt wird. Das ist nämlich erfahrungsgemäß das Doofste für die Kinder und für die Eltern und für uns auch. Wir sehen es ja auch nicht gerne. Klar, wir machen das, das ist unser Job und wir machen das alltäglich und damit kommt auch das Brot auf den Tisch. Aber es ist nichts, was man in dem Sinne gerne macht, als dass es wäre schön, wenn es das nicht geben würde. Es wäre richtig schön, wenn unser Beruf nicht notwendig wäre. Leider kommen aber immer wieder ganz viele Eltern, und zwar egal, ob die jetzt Migrationshintergrund haben oder die seit jeher in Deutschland leben, das spielt keine Rolle. Es geht um die Erziehung. Deswegen ist es eben die Verantwortung so wichtig. Du erziehst dein Kind auch später, wie es sich selbst die Zähne putzt und wie es seinen Kindern die Zähne putzt und so weiter.
Ja, das ist auch sehr interessant für alle angehenden Eltern dann. aber auch jetzt für uns als junge Leute, die vielleicht auch nicht alle ganz richtig Zähne putzen.
Und, wahrscheinlich, ja.
Und dass quasi diesen Kreis des nicht richtigen Zähneputzens einfach weitergeben an unsere Kinder oder an potenzielle Kinder. Ja, genau. Verstehe. Ja, Arndt, wir sind eigentlich schon am Ende. Am Ende ist es eine Tradition, dass ich dir kurze Entscheidungsfragen stelle, die du so schnell wie möglich beantworten musst, ohne lang nachzudenken.
Alles klar, ich gebe mein Bestes.
Ich fange mal mit einer eher leichten Frage an, und zwar Eis in der Waffel oder im Becher?
Becher.
Warum denn?
Früher ganz viel Waffel und dann ist mir irgendwie die Lust am Schlecken vergangen und ich habe irgendwie mehr Lust auf Löffel. Also ich feiere das, diese kleinen Portionen zu genießen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe dann da mehr davon. Das ist natürlich Schwachsinn, weil im Endeffekt ist die gleiche Kugel Eis, aber für mich, in meinem Kopf, spiele ich mir das so vor.
Putzt du auch Zähne danach?
Ja, natürlich. Ich habe immer meine Zahnbürste dabei und gehe dann in der Eisdiele auch schnell aufs Klo und putze mir die Zähne. Nee, ich esse tatsächlich sehr wenig Eis, aber wenn, dann klar.
Arndt. Warum laufen Nasen, während Füße riechen?
Sehr gut, keine Ahnung. Weil die deutsche Sprache interessant und komplex ist und sich über eine lange Zeit entwickelt hat. Und irgendjemand hat sich halt gedacht, das wäre eine sehr gute Art und Weise, wie man sich ausdrücken kann. Schätze ich mal. Aber im Englischen, ja doch, eigentlich genauso. Running Nose und Smelly Feet.
Ja. Ja, das ist eine sprachwissenschaftliche Folge, die es vielleicht auch mal gibt. Wir haben sprachwissenschaftliche Folgen am FTS-Cast, aber ich glaube, dieses Phänomen haben wir noch nicht berücksichtigt bis jetzt. Vielleicht wäre es mal Zeit, das zu machen. Auf jeden Fall wollte ich alle ZuhörerInnen darauf aufmerksam machen, dass die nächste Folge FTS-Cast am 25. Januar kommen wird und das wird ein Livestream sein. Der wird auf YouTube live gestreamt und wir werden zusammen mit dem Studierendenwerk hier in Germersheim über das studentische Leben, über die Mensa, über Wohnungsmöglichkeiten sprechen. Schaltet euch live dazu auf YouTube am 25. Januar. Ansonsten, Arndt, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und allgemein mit dir zu sprechen und dich wiederzusehen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns im Februar wieder.
Das würde mich auch sehr freuen.
Und
vielleicht gibt es ja ein paar Du oder wir sehen uns auf jeden Fall, wenn du in München zu Gast bist. Und da habe ich gehört, dass du auch irgendwas geplant hast, irgendwas vorhast, was das, interessant wäre.
Das stimmt. Das kommt auch noch auf uns und die Uni zu. Insofern vielen Dank. Macht's gut, schönen Tag noch. Bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Bye.
Ciao.